Liebe Geschwister, die Größe Gottes, das Wesen Gottes ist unerforschlich. Der Gott der Bibel, der Schöpfer des Himmels und der Erde, ist ein ewiger und ein herrlicher und ein unendlicher Gott. Und wir als seine Geschöpfe, wir sind begrenzt und wir sind nicht in der Lage, diesen wunderbaren und herrlichen Gott auch nur ansatzweise zu verstehen und sein Wesen zu erkennen. Seine Wege sind viel zu unergründlich, als dass wir sie verstehen und erforschen könnten. Sein Wesen, seine Charakterzüge, seine Eigenschaften sind viel zu herrlich und viel zu großartig, als dass wir sie in ihrer ganzen Fülle und in ihrer ganzen Tiefe auch nur ansatzweise verstehen können. Der Gott der Bibel ist ein unerforschlicher Gott. Wisst ihr, die Erde, auf der wir leben, und das Universum, in dem wir uns befinden, die Schöpfung des ewigen Gottes, ist eine unerforschliche Schöpfung. Ich meine, die Erde, auf der wir leben, besteht aus 2/3 aus Wasser. Und diesen Bereich der Erde hat die Wissenschaft bis zu 5% erst erforscht. Das menschliche Gehirn ist so komplex, dass die Wissenschaft erst 5% unseres Gehirns erforscht hat. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Universum, das Weltall, höchstens 1-2% erforscht wurde. Die Schöpfung ist so unerforschlich. Und wie sollen wir dann, wenn wir die Schöpfung nicht mal erforschen können, den Schöpfer verstehen, den Schöpfer erkennen, den herrlichen und ewigen und unendlichen Gott? Es ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht mal der klügste Engel und der herrlichste Engel könnte uns das Wesen und den Charakter Gottes verkündigen, und er würde nicht mal ansatzweise das auf den Punkt treffen, wie und was Gott ist. Nun, wir stehen vor einer Herausforderung, und ich schaffe es heute Abend nicht, euch ein vollständiges und wunderbares Bild von Gott aufzuzeichnen und euch vorzustellen, weil es unmöglich ist, weil es kein Mensch und kein Geschöpf auf dieser Erde schafft. Nichtsdestotrotz ermutigt uns die Schrift, die Bibel, und fordert uns Menschen auf, diesen wunderbaren und ewigen Gott zu suchen und zu erkennen. So ruft der Prophet Hosea in Hosea 6, Vers 3 auf: So lasst uns den Herrn erkennen, ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis jagen. Das ist wohl die herrlichste Aufgabe, der sich ein Mensch stellen kann. Den Herrn Jahwe, den ewigen, treuen, wunderbaren Gott zu suchen, ihn zu erkennen, nach seinem Wesen zu jagen und einen Funken seiner Herrlichkeit zu erhaschen in der Erkenntnis seiner Person. Nun, in der Erkenntnis Gottes, je mehr wir das Wesen Gottes verstehen, je mehr wir seine Wege verstehen, je mehr wir sein Wesen, seine Eigenschaften erforschen, umso beruhigter, umso ruhiger, umso vertrauter werden wir Christen mit unserem Herrn, mit unserem Vater, mit unserem Schöpfer. Umso mehr Geborgenheit finden wir auch in Zeiten der Not oder in Zeiten der Unsicherheit, in der wir uns auch jetzt aktuell befinden. Je mehr wir Gott erkennen, umso ruhiger werden wir Christen. Und wir können Gott nur und ausschließlich erkennen, weil sich dieser Gott offenbart hat. Hätte sich Gott uns nicht offenbart, dann würden wir Menschen in keinster Weise Gott erkennen können. Anhand der Schöpfung wissen wir, dass es einen Gott gibt, aber die Schöpfung zeigt uns nicht auf, wie Gott ist. Und so hat Gott sich uns Menschen offenbart in seinem Wort. Und durch sein Wort und alleine in seinem Wort können wir Gottes Eigenschaften und sein Wesen erforschen und erkennen. Und am Ende der Tage hat sich Gott in seinem Sohn Jesus Christus offenbart, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Und an ihm sehen wir. Und er hat uns Gott kundgetan. Und so zeigt uns auch der Text, den wir heute gelesen haben, einige Eigenschaften Gottes auf, die wir gemeinsam heute studieren wollen, um etwas mehr von Gott zu erkennen. Etwas mehr von seiner Herrlichkeit zu erhaschen. Mit dem Ziel, dass wir gefestigt werden. Mit dem Ziel, dass wir uns an Gott erfreuen. Mit dem Ziel, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben. Und mit dem Ziel, dass wir uns immer mehr nach seinem Sohn Jesus Christus ausstrecken, um in seinem Angesicht die Herrlichkeiten Gottes zu sehen und zu erforschen. Nur bevor Paulus hier auf die Eigenschaften und auf die Charakterzüge Gottes eingeht, sagt er in Vers 15, die oder welche zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber. Ich habe die Verse 13 und 14 auch noch vorgelesen, um den Kontext etwas vor Augen zu halten. Und was Paulus hier mit die oder mit welche meint, das finden wir am Ende von Vers 14, nämlich die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Paulus hat Timotheus zuvor ermutigt, das Gebot, das er bekommen hat, das heißt die Aufgabe, die er auszuführen hat in Ephesus, dieses Gebot soll er unbefleckt und unsträflich bewahren. Also dieses Gebot soll er treu ausführen, die Aufgabe soll er treu ausführen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus Christus wieder erscheint, bis zu dem zweiten Kommen des Herrn Jesus Christus. Und jetzt sagt Paulus, diese Erscheinung zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und der alleinige Machthaber. Gott wird die Erscheinung Jesu Christi, Gott wird die Offenbarung und die Wiederkunft Jesu Christi zu seinem Zeitpunkt, den er festgelegt hat, offenbaren. Er wird Jesus Christus kundtun. Gott hat einen Zeitpunkt festgesetzt, an dem Jesus Christus, sein Sohn, zum zweiten Mal auf diese Erde kommen wird. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann erfahren wir immer wieder, dass von Zeitaltern die Rede ist oder auch von Zeitpunkten, die Gott festgesetzt hat. Und es ist wunderbar und interessant zu sehen, welche Zeitpunkte Gott mit seinem Sohn oder in seinem Sohn festgesetzt hat. Wir lesen, dass Gott seinen Sohn zu einer bestimmten Zeit auf diese Erde gesandt hat, in Galater 4, Vers 5. Ich lese den Vers vor. Galater 4, Vers 5. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, wohin auf diese Erde? Geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Es gab einen Zeitpunkt in der Weltgeschichte, den Gott vor Grundlegung der Welt festgesetzt hat, an dem er seinen Sohn sendet, von einer Frau geboren. Das heißt, er wird wahrer Mensch sein oder er war wahrer Mensch. Und er wurde unter das Gesetz geboren. Also das heißt, er war wahrer Mensch und musste das Gesetz Gottes, genauso wie du und ich, einhalten. Und er hat dieses Gesetz perfekt eingehalten, um dich und mich loszukaufen von dem Fluch des Gesetzes, welches wir nicht einhalten konnten. Das war zu einem Zeitpunkt, den Gott festgelegt hat. Nun, dann kam der Zeitpunkt, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, wo seine Apostel und die Gemeinde Jesu Christi dieses Evangelium predigen sollten. Das lesen wir auch in unserem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Vers 7, dort sagt Paulus, ich lese ab Vers 6, Jesus Christus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte, wozu ich bestellt worden bin als Herold und als Apostel. Jesus hat sich selbst als Lösegeld gegeben, welches zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Und die Zeit ist zwischen Jesu Himmelfahrt und seinem zweiten Wiederkommen. Das heißt, wir befinden uns geradezu in diesem Zeitpunkt, in dem das Evangelium gepredigt werden soll, alle Kreatur, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Zu diesem Zeitpunkt leben wir. Und dann kommt der dritte Zeitpunkt, von dem wir in unserem Vers lesen, an dem Jesus Christus wiederkommen wird. Das ist der Zeitpunkt, auf den die Gemeinde wartet, nach der die Schöpfung sich sehnsuchtsvoll erwartet. Und von diesem Zeitpunkt weiß nur der Vater. Als die Jünger nach Jesu Auferstehung und kurz vor seiner Himmelfahrt zu ihm kommen und ihn fragen in Apostelgeschichte, wirst du jetzt dein Reich hier auf dieser Erde aufbauen? Antwortet Jesus seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 7, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Es ist nicht eure Zeit. Und genau das will Paulus hier auch in gewisser Weise Timotheus sagen. Gott hat einen Zeitpunkt festgelegt, an dem er die Erscheinung Jesu Christi offenbaren wird. Es ist nicht deine Sache, Timotheus, es ist nicht eure Sache, liebe Gemeinde, zu erforschen, zu grübeln und sich Gedanken zu machen, wann wird denn der Herr Jesus wiederkommen? Gott hat einen Zeitpunkt festgesetzt und dieser Zeitpunkt, der steht und der ist fix. Und zu diesem Zeitpunkt wird Jesus Christus wiederkommen. Dort gibt es nichts zu rütteln und nichts zu widersprechen oder sonstige Dinge. Unsere Aufgabe, die Aufgabe von Timotheus war es und deine und meine Aufgabe ist es, nicht zu forschen, wann kommt Jesus, sondern treu zu sein, bis er kommt oder wir sterben. Nun, und dieser Gedanke, dass Gott unergründlich ist in seinen Wegen, dass Gott unergründlich ist in seinem Ratschluss, dass er einen Zeitpunkt festgesetzt hat, den nur er kennt, wann Jesus wiederkommen wird. Dieser Gedanke und diese Erkenntnis versetzt Paulus in eine Art Lobpreis und in eine Art überwältigende Erkenntnis, dass Gott unergründlich und unerforschlich ist. Und deswegen finden wir auch in den Versen 15 und 16 diesen wunderbaren Ausruf von Paulus über das Wesen Gottes. Und wir sehen hier einige Eigenschaften Gottes in den Versen 15 und 16, die wir gemeinsam anschauen wollen. Und ich habe versucht, diese Eigenschaften in drei Hauptpunkte zu gliedern. Und wir werden also erstens sehen die Macht Gottes in Vers 15, die Macht Gottes. Zweitens die Einzigartigkeit oder auch die Heiligkeit Gottes in Vers 16. Und in Vers 16b wollen wir dann die Anbetung Gottes gemeinsam anschauen. Diese drei Punkte wollen wir gemeinsam untersuchen und wir werden versuchen auch, indem wir das Wesen Gottes gemeinsam untersuchen und anschauen, versuchen diesen etwas praktisch auf uns anzuwenden, von diesen herrlichen Eigenschaften Gottes zu sehen, wie sie auch unser Leben beeinflussen und prägen sollen und können. Nun lasst uns zum ersten Punkt gehen, die Macht Gottes. Paulus nennt Gott hier der Selige oder auch der Glückselige und alleinige Machthaber. Der König der Könige und der Herr der Herren. Das sind einige Eigenschaften, einige Attribute, die Paulus hier nennt über Gott. Und dieses Wort selig oder glückselig bedeutet eigentlich glücklich, zufrieden oder auch erfüllt. Und interessanterweise finden wir nur hier im Timotheusbrief in gewisser Weise dieses Wort, dass Gott der glückselige Gott ist. Paulus hat in Kapitel 1, Vers 11 schon mal Gott als glückselig genannt. Dort heißt es nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen oder glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Nun, Paulus sagt hier in gewisser Weise, Gott ist vollkommen glückselig, Gott ist vollkommen glücklich, zufrieden, erfüllt. Gott ist im höchsten Maße in sich selbst vollkommen glücklich, vollkommen zufrieden. Er braucht nichts, um glücklich zu sein und es gibt auch nichts, was ihm dieses Glück und diese Freude rauben kann. John MacArthur und Richard Mayhew haben eine Dogmatik, eine systematische Theologie rausgebracht, die dieses Jahr auch auf Deutsch erschienen ist. Und ich möchte dort daraus zitieren, was sie über die Glückseligkeit Gottes schreiben. Ich zitiere, da Gott absolut vollkommen und souverän ist und ihn in all seinen Absichten und Werken nichts hindert, seinen Namen zu verherrlichen, ist er im höchsten Maße glücklich. Er ist das glücklichste Wesen, was vorstellbar ist. Seht ihr, was sie sagen? Weil Gott allmächtig ist, weil er alles tun kann, was er will und weil er mächtig ist zu tun, was er will und weil ihn niemand daran hindert, das zu tun, was er will, ist er das glücklichste Wesen, das vorstellbar ist. Nichts kann ihn hindern. Und alles, was er tut, tut er, um seinen Namen zu verherrlichen. Das heißt, er erfreut sich an sich selbst, an seiner eigenen Ehre. Und deswegen ist er das glücklichste Wesen, das vorstellbar ist. Ich zitiere nochmal, aufgrund seiner absoluten Vollkommenheit und Selbstgenugsamkeit ist Gott das allerglücklichste Wesen, das denkbar ist. Gott ist sich selbst vollkommen genug. Der eine Gott, der in drei Personen sich uns offenbart hat, in Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist in sich selbst genugsam. Er erfreut sich an sich, an seinem Wesen, an seinen Eigenschaften. Und er braucht nichts außerhalb von sich, um vollkommen glücklich und zufrieden zu sein. Seht ihr, wir Menschen, wir sind unvollkommen. Wir sündigen, wir machen Fehler. Manchmal versuchen wir Dinge zu erschaffen oder zu bauen und wir schaffen es nicht. Und wir sind unglücklich, wenn solche Dinge passieren. Wir sind unglücklich, wenn wir sündigen. Wir sind unglücklich, wenn ein Unglück passiert. Genau das unterscheidet uns von Gott. Alles, was er tut, das geschieht. Wenn er spricht, dann passiert es. Er ist vollkommen rein und heilig, abgesondert von jeglicher Sünde. Es gibt nichts, keine Umstände und nichts, was passieren kann, was Gott diese Glückseligkeit, diese Freude rauben kann. Eine Stelle, welche diese Glückseligkeit Gottes beschreibt, finden wir im Psalm 16, Psalm 16, Vers 11. Dort sagt David: Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Man kann auch oder übersetzen: Fülle von Freude ist bei deinem Angesicht. Es ist unzertrennlich mit Gott verbunden. Fülle von Freude, eine überwältigende Freude, eine Glückseligkeit, eine vollkommene Zufriedenheit ist vor dem Angesicht Gottes, in der Gegenwart Gottes, weil Gott selbst vollkommen zufrieden und glückselig in sich selbst ist. Das ist eine Eigenschaft Gottes, liebe Geschwister. Glückseligkeit bedeutet also im höchsten Maße zufrieden und glücklich zu sein. Und das ist Gott. Nun, die Bibel schreibt diese Eigenschaft auch immer wieder den Menschen zu. Uns Menschen, natürlich den Kindern Gottes in erster Linie. Auch wir können in gewisser Weise in einen Stand der Glückseligkeit kommen. Und ich möchte zwei oder auch drei, wenn es die Zeit reicht, Punkte aufzeigen, wann und in welchem Maße wir als Menschen, als Christen glückselig sein können, zufrieden, vollkommene Freude in Gott zu haben. Und der erste Punkt ist: Menschen sind glückselig, wenn ihre Sünden vergeben wurden. Lass uns gemeinsam Römer Kapitel 4 dazu aufschlagen. Römer Kapitel 4, dort zitiert David Paulus, ein Psalm von David, Römer Kapitel 4, ich lese ab Vers 6. Wie denn auch David die Glückseligkeit des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig, jetzt zitiert er den Psalm, glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünde bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Mit anderen Worten, derjenige, dessen Sünden vergeben sind, der kann sich absolut und vollkommen glücklich schätzen. Derjenige, dessen Sünden vergeben sind, ist ein zufriedener Mensch. Schaut mal, wie war dein Zustand, bevor dir deine Sünden vergeben wurden? Bevor Gott dir deine Schuld vergeben hat in Jesus Christus. Waren wir nicht rastlos und unzufrieden und nach jeder neuen Erfüllung waren wir leer? Die Welt bietet uns Glückseligkeit für einen Moment. Aber in Jesus Christus, in der Vergebung, die uns Gott ausspricht durch seinen Sohn Jesus Christus, ist Glückseligkeit im höchsten Maße zu finden. Und nicht nur für einen Moment, sondern ab dem Zeitpunkt der Vergebung bis in alle Ewigkeit. Auch wenn Zeiten und Momente kommen werden in unserem Leben, wo wir vielleicht niedergeschlagen sind oder so, diese Glückseligkeit, die wir in der Vergebung Jesu Christi erfahren haben, ist eine ewige Glückseligkeit. Wir haben Anteil an der Glückseligkeit Gottes in gewisser Weise. Das Zweite, wo dieser Begriff auf uns Menschen angewendet wird, ist: Menschen sind glückselig, wenn sie sich an Gottes Wort halten. Menschen sind glückselig, wenn sie sich an Gottes Wort halten. Lass uns dazu Jakobus aufschlagen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 25. Ich lese ab Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Und jetzt Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Mit anderen Worten, wenn jemand sich nach dem Wort Gottes ausrichtet, wenn jemand nach dem Wort Gottes lebt, der ist glückselig. Der erfährt wahre Freude, wahre Fülle, wahre Zufriedenheit. Wie oft erleben wir dieses Gefühl, dass wenn wir etwas Gutes getan haben und nicht moralisch gut, sondern wenn wir genau wissen, wir haben etwas getan, was dem Willen Gottes entspricht. Wir haben etwas getan, was Gott verherrlicht. Kam da nicht ein Gefühl der Glückseligkeit in uns auf? Ein Gefühl der Freude, der Zufriedenheit? Genau das Gegenteil, wenn wir gesündigt haben, nicht wahr? Dann kommt ein Gefühl der Beschämung und der Bitterkeit auf. Aber wenn wir nach dem Willen und nach dem Wort Gottes leben, dann erfahren wir Glückseligkeit, Freude, Wonne. Vor meiner Bekehrung dachte ich mir, wenn ich als Christ lebe, dann muss ich auf dies und auf jenes verzichten und ich kann keine Glückseligkeit erfahren. Aber genau das Gegenteil passiert. Wahre Glückseligkeit kommt daher, nach dem Willen Gottes zu leben. Und wir könnten hier fortfahren, aber die Zeit reicht nicht aus. Wir sehen also, der Mensch kann Anteil haben an der Glückseligkeit Gottes, an der vollkommenen Freude und Zufriedenheit Gottes, wenn wir unsere Sünden vergeben wissen in Jesus Christus, indem wir Buße getan haben und uns im Glauben an ihn geklammert haben. Und wenn wir nach seinem Willen leben, dann erfahren wir, was wahre Glückseligkeit bedeutet. Und wir können in gewisser Weise in diesem Bereich Anteil haben an dem Wesen Gottes. Und Paulus fährt fort in 1. Timotheus 6, Vers 15, dass Gott nicht nur glückselig ist, sondern er ist auch der alleinige Machthaber. Er ist der Einzige, der alleinige Gott. Außer ihm gibt es keinen Gott. Und hier wird uns nochmal das erste Gebot vor Augen gemalt, wo Gott sagt, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Was bedeutet, ich bin der einzige Gott. Und mir alleine gebührt die Ehre und ihr sollt mich alleine anbeten, weil es keinen anderen Gott gibt. Und Paulus sagt hier, er ist der Einzige, der alleinige Machthaber, Gebieter. Er alleine hat Autorität, er alleine hat Kraft, er alleine hat Macht. Er ist der Einzige in diesem Universum, dem wir wirklich Macht zuschreiben können. Zur damaligen Zeit, als Paulus diesen Brief an Timotheus schrieb, gab es den Kaiserkult und die ganze griechische und römische Welt hat den Kaiser angebetet und er alleine ist würdig, er alleine ist anzubeten. Und Paulus sagt, nein, Gott, der glückselige Gott, ist der alleinige Machthaber, er ist der alleinige Gebieter und ihn alleine sollen wir anbeten. Gott ist die höchste Instanz. In Gott liegt alle Gewalt, alle Macht. Alle Geschöpfe sind seinen Befehlen unterworfen. Als Gott sprach, entstand. Es geschah. Und als Gott dem Meer seine Schranken gesetzt hat, kam das Meer nicht über diese Grenzen hinaus. Und als Gott die Sterne im Universum platziert hat, wurden sie dorthin platziert und sie haben sich nicht bewegt. Gott spricht und es geschieht. Er hat Autorität und Macht und Gewalt zu tun. Und es geschieht. Und selbst die Dämonen und der Teufel unterliegen der Herrschaft und der Macht Gottes. Auch sie, wenn man es so beschreiben kann, sind an der Leine Gottes und sie können keinen Schritt gehen und kein Leid zufügen, was Gott nicht ihnen erlaubt. Der Teufel hat keine Autorität von sich selbst aus. Und er kann auch nichts tun, wenn Gott ihn nicht machen lassen würde. Das sehen wir am deutlichsten im Buch Hiob. Wir können nicht erklären, wieso. Darauf gibt uns die Bibel keine Antwort, aber dies zeigt uns einfach, dass Gott unergründlich und unerforschlich ist und dass er allein weise ist und dass er allein berechtigt ist, dies zu tun. Und nichts auf dieser Welt geschieht außerhalb der Gewalt und der Kraft Gottes. Und wir lesen hier auch, dass Gott der König der Könige und der Herr der Herren ist. Dass er über dem größten und höchsten König steht und dass er über dem größten und höchsten Herrscher steht. Ich möchte mit uns, bevor wir diesen Punkt abschließen, gemeinsam noch das Buch Daniel aufschlagen. In der Bibel wird immer wieder auch für Könige, menschliche Könige, dieser Begriff verwendet, Herr der Herren oder König der Könige. Unter anderem finden wir diese Bezeichnung für Nebukadnezar im Buch Daniel, Kapitel 2. Wir befinden uns hier in dem Abschnitt, wo König Nebukadnezar einen Traum hatte. Und dann kommt Daniel zu ihm und Daniel deutet dem König diesen Traum. Und dann lesen wir ab Vers 37 in Daniel Kapitel 2. Dort sagt Daniel zu dem König: Du, o König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht und die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Hier wird uns ein König beschrieben, welcher ein König der Könige war. Ein Herrscher, welcher der Herrscher aller Herrscher war. Alle Könige, die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde gelebt haben, waren mehr oder weniger in der Hand des Königs Nebukadnezar. Und alle Herrscher waren unter seiner Obhut. Und alle Vögel des Himmels und Tiere des Feldes waren unter seiner Obhut. Und wer hat diesem König der Könige und dem Herrn der Herren diese Macht gegeben? Der König aller Könige, Gott selbst. Dem Gott, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Gewalt und die Ehre gegeben hat. Gott ist es, der über den Königen steht. Gott ist es, der Macht und Autorität verleiht. Gott ist es, der Könige einsetzt und Könige absetzt. Gott ist es, der zulässt, dass ein Coronavirus die ganze Welt durcheinander bringt. Gott setzt eine Merkel ein und einen Trump. Und Gott hat auch einen Adolf Hitler eingesetzt. Und Gott hat sogar zugelassen, dass dieser Adolf Hitler bei dem Anschlag nicht ums Leben kam. Gott regiert. Er ist der Herrscher und der König der Könige. Das müssen wir sehen und begreifen und verstehen. Und wenn dies immer mehr unser Denken gefangen nimmt, dass Gott, der allerhöchste Gott, regiert, dass er der Machthaber ist, dass er der ist, der die Gewalt hat, wie beruhigt können wir dann in Zeiten der Not sein? In Zeiten der Verfolgung oder auch in Zeiten der Bedrängnis? In Zeiten, wo wir die Regierung nicht ganz verstehen oder uns fragen, was passiert als nächstes? Wenn wir verstehen und wissen, Gott ist souverän und er hält die Geschichte in seiner Hand. Er hält jeden Menschen in seiner Hand. Er hält auch dich und mich in seiner Hand. Sollte uns dies nicht ruhig stimmen, zufrieden stimmen, glückselig stimmen? Wenn wir den als Vater anrufen, der der allmächtige Gott ist. Dass Gott auch der Herr über deine Kinder ist. Dass er ihre Wege kennt. Und dass er Einfluss hat auf ihre Wege. Und dass er ihre Wege führt. Dass er deine Wege führt auf der Arbeit, in der Familie und sonst wo. Gott regiert und herrscht. Wir sind sicher in der Hand des allmächtigen Gottes. Nun, nachdem Paulus uns hier in Vers 15 Eigenschaften Gottes aufgelistet hat, die in gewisser Weise auch auf uns Menschen übertragbar sind, auch wir können das Gefühl der Glückseligkeit erfahren, auch Menschen haben in gewisser Weise Macht und Autorität. Auch Menschen können Könige und Herren sein. Geht Paulus in Vers 16 auf Eigenschaften Gottes ein, die er alleine besitzt. Diese Eigenschaften, die haben wir Menschen nicht. Wir werden sehen, dass sie uns in gewisser Weise betreffen. Aber diese Eigenschaften besitzt Gott alleine. Und das ist auch der zweite Punkt, den wir anschauen werden, die Einzigartigkeit oder die Heiligkeit Gottes in Vers 16. Dort heißt es, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Hier wird uns die Einzigartigkeit Gottes beschrieben, die Heiligkeit Gottes, diese Eigenschaften, die besitzt nur Gott alleine. Und hier wird gesagt, dass er alleine Unsterblichkeit hat, er alleine. Hier steht nicht er hat Unsterblichkeit, sondern er alleine hat Unsterblichkeit. Genauso wie er alleine der Machthaber ist. Außer ihm gibt es niemanden, der Macht und Autorität hat. Genauso ist auch er alleine unsterblich. Er hat Unsterblichkeit. Wörtlich übersetzt heißt es hier, er ist ohne Tod. Er ist ohne Tod. Dies beschreibt in gewisser Weise die Ewigkeit Gottes. Gott hat weder Anfang noch Ende. Gott wurde nicht geschaffen und er wird auch niemals ein Ende haben. Dies beschreibt uns auch in gewisser Weise die Unwandelbarkeit Gottes. Gott war, ist und bleibt in Ewigkeit derselbe. Bei ihm ist kein Wechsel von Schatten, Wechsel von Emotionen, Wechsel der Gefühle. Gott ist der unsterbliche Gott, der unwandelbare Gott, der Tod nicht kennt. Gott, der Schöpfer, ist ohne Tod, wohingegen seine Schöpfung dem Tod unterworfen ist. Aufgrund des Sündenfalls unserer ersten Eltern liegt der Fluch der Sünde, was ist der Tod, auf der gesamten Schöpfung. Die gesamte Schöpfung sehnt sich nach Erlösung, sehnt sich, dass die Elemente endlich aufgelöst werden. So stark lasse dieser Fluch der Sünde auf der Schöpfung. Und jedes Geschöpf ist dem Tod unterworfen. Die Tiere aufgrund der Sünde des Menschen. Aber der Mensch ist nicht nur dem physischen Tod unterworfen, sondern auch dem geistlichen Tod. Wir sind getrennt von Gott. Und somit kennen wir Menschen Tod. Wir haben einen Anfang. Wir sind nicht wie unser Schöpfer. Wir haben einen Anfang. Und aufgrund der Sünde hat auch dieser Körper eines Tages ein Ende. Wir müssen sterben. Nun, Gott allein ist unsterblich und in ihm alleine ist Leben. Und dieses Leben bekommen wir alleine durch den Sohn Jesus Christus. Und somit können wir auch Anteil haben am ewigen Leben. Wir sind nicht unsterblich wie Gott, weil wir einen Anfang haben und weil unser Körper sterben wird. Aber wir haben Anteil am ewigen Leben, wenn wir an Jesus Christus glauben. Die einzige Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort Unsterblichkeit verwendet wird, ist im 1. Korintherbrief. Ich möchte mit uns diese Stelle vorlesen, 1. Korinther Kapitel 15. Dort wird nämlich beschrieben, was passieren wird mit denjenigen, die an Jesus Christus glauben, wenn sie sterben. Oder nicht nur, wenn sie sterben, sondern was mit ihnen passieren muss, um Unsterblichkeit zu bekommen. Ich lese ab Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, das heißt, wir werden zwar nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Also jeder, der an Jesus Christus glaubt, 1. Korinther 15, Abvers 51, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anzieht und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Hier ist das einzige Mal, wo dieses Wort Unsterblichkeit vorkommt, einschließlich mit dem Wort im 1. Timotheusbrief. Und hier wird uns beschrieben, wenn wir... wir Christen, wir werden alle verwandelt werden. Diejenigen, die bei der Erscheinung Jesu Christi am Leben sind, werden in einem Nu verwandelt werden und diejenigen, die schon gestorben sind, werden zur gleichen Zeit verwandelt werden. Denn dieser sterbliche Leib, der aufgrund der Sünde dem Tod unterworfen ist, dieser Körper muss sterben, weil die Sünde in diesem Körper ist. Er muss sterben. Und wenn Jesus kommt, wenn die Posaune erschallt, werden du und ich in einem Nu verwandelt werden. Wir werden Unsterblichkeit anziehen. Wir werden denselben Leib bekommen, den unser Herr Jesus Christus hat. Und wir werden allein auf Grundlage der Gnade Gottes eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen und Tod nicht kennen. Diejenigen, die getrennt von Christus sterben werden, die werden den ewigen Tod erleiden. Sie werden nicht Unsterblichkeit anziehen, aber ihre Seelen werden von Ewigkeit zu Ewigkeit gepeinigt werden und sie werden von Ewigkeit zu Ewigkeit den Tod erleiden. Aber wir, die wir alleine durch die Gnade Gottes gerechtfertigt wurden in Jesus Christus, werden Unsterblichkeit anziehen und von Ewigkeit zu Ewigkeit leben in seiner Gegenwart. Paulus nennt Gott hier weiter, dass er ein unzugängliches Licht bewohnt. Gott wohnt, Gottes Gegenwart ist in einem unzugänglichen Licht. Nun, wenn die Bibel zeigt uns immer wieder einen Kontrast auf. Licht beschreibt Reinheit, Vollkommenheit, Heiligkeit. Und die Bibel beschreibt uns immer wieder den Kontrast zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Von den Söhnen der Finsternis und von den Söhnen des Lichts. Von den Werken der Finsternis und von den Werken des Lichts. Und dies zeigt uns einfach auf, dass es die Finsternis ist ein Ort von Sünde, von Unreinheit, von Unmoral, von Trennung von Gott. Und Licht ist ein Ort der Reinheit, der Heiligkeit, der Vollkommenheit. Und hier wird gesagt, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist eine absolut reine, vollkommene und heilige Gegenwart. Das Wort Licht beschreibt Heiligkeit. Und heilig bedeutet nicht nur abgesondert von der Sünde, sondern abgesondert von der gesamten Schöpfung. Gott unterscheidet sich von seiner gesamten Schöpfung. Er wohnt an einem unzugänglichen Ort, an einem unzugänglichen Licht, weil er absolut abgeschieden, abgesondert, heilig und anders ist als du und ich und irgendein Engelwesen. Gott ist Schöpfer und er ist absolut unterschieden von seiner Schöpfung. Und der Lichtglanz, die Ausstrahlung seines Wesens, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, wenn er sich dem Menschen offenbart in einer gewissen Weise, ist unerträglich für den Menschen. Wir haben viele Berichte in der Bibel, wo uns beschrieben wird, wo Gott sich in gewisser Weise dem Menschen offenbart, dass die Menschen diese Offenbarung nicht ertragen können, dass sie teilweise lesen wir Berichte, dass sie umfallen wie tot und tagelang einfach nur sitzen und schweigen können, dass sie gelähmt werden, dass sie sich fürchten, das Volk Israels, Gott sich offenbart hat auf dem Berg Sinai und Feuer und Rauch und die Erde zittert und die Menschen trauen sich nicht, dem Berg zu nahen, weil die Gegenwart Gottes dort ist. Und wir möchten einen Bericht von Paulus lesen, welches uns beschreibt, was dieser Lichtglanz Gottes ist, wo Paulus in Apostelgeschichte 22 seine Bekehrung beschreibt. Apostelgeschichte 22, ich lese ab Vers 6. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass mich gegen Mittag plötzlich ein großes Licht aus dem Himmel umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden von Furcht erfüllt, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu Christi war so herrlich für Paulus, dass er, als er auf seinem Pferd ritt oder auf was für einem Lasttier er auch immer saß, von diesem Tier runterfiel. Es war wie eine Druckwelle, wie ein Schock, der ihn durchdrang, und er fiel auf den Boden und er war wie blind. Die Herrlichkeit Gottes blendete seine Augen, und die bei ihm waren, sahen das Licht und sie waren voller Furcht, voller Zittern. Sie hatten Angst. Was passiert hier? Und liebe Geschwister, das ist nicht mal ein Funke der Herrlichkeit Gottes. Und wenn dieser Funke uns Menschen schon so voller Furcht erstarren lässt, wie viel mehr dann die ganze Herrlichkeit Gottes. Und wir Menschen sind nicht in der Lage, die ganze Herrlichkeit Gottes zu sehen. Das ist, was Paulus auch weiter sagt im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 16, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Keiner der Menschen hat Gott jemals gesehen. Noch kann ein Mensch Gott sehen. Nun, als ich mir Gedanken gemacht habe, wollte ich euch mitteilen, der Mensch kann Gott nicht sehen, weil er ein Sünder ist. Und Gott kann mit Sündern nicht umgehen. Und darauf werde ich gleich noch kurz eingehen, und das ist richtig. Aber hier steht, wenn wir korrekt lesen, den keiner der Menschen gesehen hat. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Was ist mit Adam und Eva, bevor sie gesündigt haben? Sie haben Gott auch nicht in seiner ganzen Pracht und in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen, obwohl sie sündlos waren vor dem Sündenfall. Gott ging mit ihnen im Garten, und ich denke, dass es in der Person Jesu Christi war. Aber Gott ist Geist, Gott der Vater, der Gott der Bibel, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den hat kein Mensch jemals gesehen. Und kein Mensch kann diesen Gott sehen und am Leben bleiben. Nun, wir haben die ganze Offenbarung Gottes, und wir können uns glücklich schätzen, dass diesen unnahbaren und unsichtbaren Gott, den kein Mensch je gesehen hat, uns Jesus Christus offenbart hat. In der Person Jesu Christi sehen wir das Wesen Gottes. Johannes, der Evangelist, schreibt in seinem Evangelium in Kapitel 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Das Gleiche, was Paulus hier sagt. Niemand, auch nicht Adam und Eva, haben Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, Jesus Christus, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgetan. Er hat ihn kundgetan. In der Person, in dem Wesen, in dem Menschen Jesus Christus sehen wir das Wesen Gottes. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns in Kapitel 1, Vers 3, dass Jesus die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend oder ist. Jesus Christus ist die Ausstrahlung, er ist der Abdruck, die Herrlichkeit des Wesens Gottes. Er ist der Erstgeborene. Und er ist der Abdruck des unsichtbaren Gottes, wie es der Kolosserbrief aufzeigt. Gott hat kein Mensch jemals gesehen, aber in Jesus Christus können wir Gott sehen, wie er ist. Und das ist wohl das Unbegreiflichste und Herrlichste, was uns im Evangelium begegnet. Dass wir uns Gott sogar nahen können in Jesus Christus. Er hat uns einen Mittler gegeben. Und es ist nur ein Mittler, und das ist der Mensch, Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt hat. Und in und durch Jesus Christus können wir in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, und wir können Gott erkennen, den kein Mensch jemals gesehen hat. Diese Stelle erinnert uns vielleicht auch an die Begebenheit von Mose, als er diese wunderbare Bitte ausgesprochen hat. Wir möchten noch gemeinsam diesen Teil im Alten Testament lesen. 2. Mose 33. Und ich wünsche mir, es ist mein Gebet, dass du und ich dieses Gebet von Mose zu unserem eigenen täglichen Gebet machen. Mose betet hier in 2. Mose 33 ab Vers 18. Er sprach: Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott antwortet, und der Herr sprach: Ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen, und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und er sprach: Du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und der Herr sprach: Siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Schaut mal, Gott sagt hier: Ich werde meine Herrlichkeit an dir vorübergehen lassen. Ich werde all meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Aber er sagt: Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und wisst ihr, all die Güte Gottes wurde uns in Jesus Christus offenbart. In Jesus Christus sehen wir all die Güte Gottes, all die Herrlichkeiten Gottes. Und in Jesus Christus wurde Gott uns offenbart. Und wir können mit Mose beten: Herr, offenbar mir deine Herrlichkeit. Und wir können durch Jesus Christus die Herrlichkeiten Gottes erkennen, sehen, erforschen und uns darin erfreuen. Das ist der ewige Anteil der Gläubigen, dass wir uns an Gott erfreuen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wir werden in der Ewigkeit die Herrlichkeit Gottes schauen im Angesicht Jesu Christi. Das sind also die zwei Punkte: die Macht Gottes und die Einzigartigkeit Gottes. Und abschließend beendet Paulus diese Attribute Gottes mit den Worten: dem Ehre sei und ewige Macht. Entschuldigung, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Und das ist der letzte und dritte Punkt: die Anbetung Gottes. All das, diese Eigenschaften, diese Herrlichkeiten Gottes, die wir gesehen haben, führten Paulus und sollten jeden gläubigen Christen dazu führen, Gott anzubeten, ein ehrfürchtiges, ein anbetendes Leben vor Gott zu leben. Ehre bedeutet Herrlichkeit, Ruhm, Anbetung. Ihm alleine sei Ehre, ihm alleine sei Anbetung, ihm alleine gebührt Ruhm. Wieso? Wir haben es gesehen, weil er der alleinige Machthaber ist. Das ist der einzige Grund. Und dieser Grund reicht aus. Gott gebührt alleine Ehre und ihm gebührt auch die ewige Macht, die ewige Herrschaft. Oder auch anders übersetzt, ihm gebührt das ewige Reich. Und es wird der Tag kommen, wie Paulus sie begonnen hat, an dem Jesus Christus wiederkommen wird und seine Herrschaft aufstellen wird. Und dann wird ihm das ewige Reich gegeben werden. Das Buch Daniel lehrt uns und unterrichtet uns auf wunderbare Weise, dass dieses Reich ein ewiges Reich ist und dass seine Herrschaft eine ewige Herrschaft sein wird und dass ihm in alle Ewigkeit Ruhm, Ehre und Anbetung gebracht werden wird. Und genau dazu hat Gott alles geschaffen. Die gesamte Schöpfung, auch die unsichtbare Welt der Engelwesen, das Universum, die Tiere, die Pflanzenwelt, und der Mensch, die Krone der Schöpfung, wurde aus diesem einzigen Grund geschaffen, um Gott alle Ehre zu geben, um Gott anzubeten, um Gott zu verherrlichen. Der Mensch fiel in Sünde und ist nicht mehr in der Lage, Gott diesen Ruhm und diese Ehre zu geben. Aber in der Erlösung Jesu Christi sind wir als gläubige Christen wieder in der Lage, ihm diese Ehre zu geben. Und wenn er sein Reich aufbauen wird und wir mit ihm herrschen werden, dann werden wir ihn in alle Ewigkeit mit einem reinen Herzen und mit vollkommenen Werken ehren und ihn anbeten. Und diese Worte, diese Eigenschaften Gottes sollten Timotheus ermutigen und ausrichten, ein Leben des Gehorsams zu leben. Denn diese Worte sind eingebettet im Kontext, dass Timotheus das Gebot, das Paulus ihm gegeben hat, festhalten soll, dass er ihm treu sein soll, dass er seine Aufgabe ausführen wird. Und dann hat er ihm aufgezeigt, wie groß und wunderbar Gott ist. Und das soll uns motivieren, als Gemeinde Gott treu zu sein, ihm zu dienen und die Aufgaben, die wir als Gemeinde und die jeder persönlich, du und ich, bekommen haben, auszuführen und Gott treu und gehorsam zu sein in dem, was er uns gegeben hat. Und wir sollen ermutigt sein, dass ihm alle Gewalt und Macht gegeben worden ist. Dass er auch Gewalt und Macht über die Gemeinde hat. Ich möchte nochmal zitieren aus der systematischen Theologie. Diese Worte, die ich jetzt zitieren werde, schließen den Teil ab, wo John MacArthur und sein Kollege Richard Mayhew das Wesen Gottes, die Eigenschaften Gottes beschrieben haben. Und dann enden sie dieses Kapitel mit folgenden Worten. Gott ist in seinem eigentlichen Wesen in der Tat jenseits menschlichen Verstehens. Und die einzige angemessene Reaktion auf das Studium, selbst nur der Säume seiner Wege, sind Ehrfurcht, Verehrung, Anbetung, Vertrauen und Dienst. Wir können Gott nicht verstehen. Wir können ihn niemals ergründen. Und wie ich es immer wieder sage, selbst die Ewigkeit, die kein Ende haben wird, wird nicht ausreichen, um Gott und sein Evangelium, Jesus Christus, in der Fülle zu verstehen. Wir werden es nicht schaffen. Und genau deswegen sollen wir trotz dessen nach ihm forschen, nach ihm graben, nach ihm suchen, nach ihm wühlen, uns erfreuen an ihm, in Ehrfurcht, Verehrung, Anbetung, Vertrauen und Dienst vor ihm leben. Mögen diese Worte vor allem auch in diesen Tagen der Unsicherheit dir und mir Trost, Vertrauen und Zuversicht in die Herzen geben, dass wir ein Leben voller Glauben und voller Freude für und mit unserem Herrn Jesus Christus leben. Amen. Die Bibelstunde ist somit zum Ende gekommen. Wir wollen, so wie letztes Mal auch am Ende der Bibelstunde, Raum geben für Fragen. Wenn ihr etwas nicht ganz verstanden habt oder wenn ihr Ergänzungen habt, dann ist jetzt Raum dazu. Ihr seid herzlich willkommen, weiterzugeben, was euch auf dem Herzen liegt. Ich denke, bei diesem Thema ist es schwer, Fragen zu stellen, weil wahrscheinlich ich diese Frage auch nicht beantworten könnte, wenn sie sich um den ewigen und herrlichen Gott drehen. Aber ich hoffe sehr, dass wir ein klein bisschen näher zu unserem Gott geführt wurden. Ich möchte diese Bibelstunde mit Gebet schließen und bitte euch aufzustehen. Großer Gott, wir haben jetzt eine Stunde in dein Wort geschaut und einzelne Eigenschaften von dir gesehen. Und es scheint, als hätten wir nicht mal an der Oberfläche gekratzt, Herr. Wir kennen dich so wenig und wir wissen so wenig von dir, weil du so herrlich und so groß bist und wir beugen uns vor dir in Ehrfurcht. Und ich bete so sehr, dass die Worte, die gesprochen wurden, dich verherrlicht haben und bitte dich, dass all das, was dich verherrlicht und auch deinem Wort entspricht, in unseren Herzen Frucht bringt und all das, was falsch war, dass du es entfernst, Herr. Und wir bitten dich so sehr, dass dieser kleine Blick auf dich unsere Herzen festmacht, unser Glauben, unser Vertrauen festmacht und vor allen Dingen, dass wir angespornt werden, nach der Erkenntnis Gottes zu suchen, nachzujagen, zu trachten und dass wir in der Person und in dem Angesicht Jesu Christi deine Herrlichkeit erblicken können und verwandelt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit in das Bild dessen, der uns erlöst hat. Amen.